Sie hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Tagung Game-Based Learning, 28. November 2011. Keynote Gerhard Scheidel, Ludo, Ergo, Disco.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin ja quasi auch Hausherr hier, nicht nur Referent hier bei der einen Keynote. Und darf vielleicht auch darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob Sie das alle gesehen haben, dass der Michael Wagner, den ich auch jetzt da offiziell begrüßen darf von da oben, und die Sonja Gabriel auch ein Werk herausgegeben haben im Auftrag des Ministeriums, Didaktische Szenarien des Digital Game-Based Learning. Diese Broschüren oder diese Bücher sind da vorne zur freien Entnahme gewesen. Mittlerweile sind schon einige weg, aber es gibt eine Liste, in die Sie sich eintragen können. Und das Ministerium schickt Ihnen dann gratis an Ihren Schulstandort oder wo immer oder welche Adresse Sie ihm auch angeben, diese Informationen zu. Kann ich nur empfehlen. Ja, jetzt zu meinem Beitrag. Ich habe das versucht, das ein bisschen so antik zu gestalten. Ludo Ergo Disco ist, glaube ich, ein etwas mutiger Titel. Zumindest hat mir das die Barbara Hoemer gesagt, die hier im Haus Institutsleiterin ist, weil ja so von der Attraktivität des Antiken vielleicht nicht so jetzt in diese Richtung, in diese moderne Richtung geht. Andererseits ist der Titel, der ein bisschen Fremdsprache klingt, halt doch auch wieder ein Anker und man schaut darauf hin. Und die Anmeldezahlen, die sprechen ja für sich. Wir haben also über 110 Anmeldungen hier für dieses Symposium und da bin ich sehr stolz drauf, dass uns das gelungen ist. Zufrieden bin ich auch mit dem Untertitel, der mir also relativ kurzfristig eingefallen ist, denn ich habe mir gedacht, was mache ich da als Keynote-Speaker? Wir haben natürlich im Haus sehr viele Projekte, die sich mit Game-Based Learning beschäftigen. Wir haben auch einen Masterstudiengang gehabt, der schwerpunktmäßig in einem Semester mit Game Design sich beschäftigt hat. Aber ein Punkt, und da bin ich froh, dass der Michi Wagner das auch aufgegriffen hat, ist der Aspekt der Kreativität. Und der Aspekt der Kreativität ist in Verbindung mit Spielen und Lernen für mich ein ganz wesentlicher. Wenn man hier dieses schöne bunte Bild als Anker nimmt, dann kann man sagen, dass mit Gedanken Buchstaben, Formen einfach Neues geschaffen wird, was vorher noch gar nicht da war. Und in Anlehnung, dass wir heute die katholische KPH auch da haben, habe ich hier in Principio Deus Coelum et Terram Creavit genommen. Und Creavit ist das erste Verbum eigentlich in dieser lateinisch übersetzten Bibel und in diesen diversen Schöpfungsmythen, die ja nicht nur auf unseren Kulturkreis begrenzt sind, sondern auch sich quer über den ganzen Globus erstrecken. Da kommt diese Schöpfungskraft eigentlich nur dem Gott oder den Göttern zu. In Wirklichkeit ist es so, dass in diesem Schöpfungsmythos und Kirchengelehrte, um jetzt bei dem Lateinischen noch das letzte Mal zu bleiben, formulieren das Creatio ex nihilo, das heißt das Schöpfen aus dem Nichts. Das heißt, es ist vorher nichts da und nachher dann, nach diesem Schöpfungsprozess, dann hat man plötzlich etwas, das man angreifen kann, dann hat man etwas, was man hören kann. Und die Frage, die sich uns natürlich in diesem Zusammenhang stellt, ist diese Kraft eigentlich nur den Göttern überlassen oder steckt die in jedem von uns? In diesem Beitrag möchte ich eben vor dem Hintergrund des Lernens mitspielen und des Lernens durchspielen ein bisschen mit Ihnen diskutieren, wie Kreativität entsteht, wie sie gefördert werden kann und was bzw. welche Faktoren sie hemmen. Wenn man dieses Cartoon ansieht, runde Räder bringen nichts, die rollen immer weg, dann kann man vielleicht nachvollziehen, was der kanadische Ökonom Richard Florida in seinem Buch The Rise of the Creative Class im Jahr 2002 schon ausgedrückt hat. Er meint nämlich, dass das größte Humankapital der Zukunft nicht die Rohstoffe sein werden, nicht die physische Arbeitskraft des Menschen sein werden, sondern einfach die Kreativität. Und kreative Gesellschaften setzen sich einfach durch im Konkurrenzkampf zueinander, denn hier können in Verbindung mit Technologie, in Verbindung mit sozialer Wertschätzung neue Produkte geschaffen werden und neue Dienstleistungen entstehen. Bevor ich mich ein bisschen näher auf das Thema Kreativität einlassen möchte und so ein bisschen eine Definition geben werde, wie die momentan in den Kreativitätsforscherkreisen kommuniziert wird, möchte ich ein Experiment wagen. Sie haben Ihre Tagungsmappen bei der Hand, hier irgendwo greifbar, und ich nehme an, dass Sie in diesen Tagungsmappen einen Stift haben und auch ein leeres Blatt Papier finden. Wir brauchen ein leeres Blatt Papier. Okay, und ich bitte Sie, das jetzt zur Hand zu nehmen. Und ich werde Ihnen einen Arbeitsauftrag geben und bitte Sie, sich für diesen Arbeitsauftrag 30 Sekunden Zeit zu nehmen. Der Christian ist so nett, mein, das Zeitgewissen zu sein und dann wirklich auch sozusagen die Stoppuhr zu drücken. Ja, alles ready? Okay. Der Arbeitsauftrag lautet: Suchen Sie sich einen Nachbarn, eine Nachbarin aus, die neben Ihnen sitzt, und zeichnen Sie die in 30 Sekunden. Achtung, fertig, los. Ja, ich höre schon. Ja. Ja. Das wären Meisterwerke schon, was ich da von da oben sehe. Das schaut sehr cool aus.
15. 10. 5. Stopp.
Okay. Gut, danke. Also ich höre schon ein Lachen. Ja, okay. Zeigen Sie auch ruhig Ihr Modell, Ihrer Vorlage, Ihr Werk. Ja. Okay. Ja. Ja. Das, was da passiert ist, jetzt bei uns passiert immer. Und wenn man das mit Erwachsenen macht, es entsteht einfach ein bisschen eine Verlegenheit. Man traut sich nicht so richtig, seine Mängel oder vielleicht sein Nicht-Ausdruck drücken können mit Stift und Papier dem anderen zu zeigen. Im Gegensatz dazu, ich habe das auch mit Kindern gemacht in unserer Praxisvolksschule. Das war eine erste Klasse in der Primarstufe, die den gleichen Auftrag bekommen haben, in der gleichen Zeit ihren Nachbarn zu zeichnen. Und ich habe hier das ein bisschen dokumentiert. Das ist das Ergebnis eines Kindes. Das ist die Übergabe. Und das Schöne für mich war, dass also wirklich die Kinder also das sehr begeistert aufgenommen haben, auch von der Kritikfähigkeit des Annehmen Könnens. Und Kreativitätsforscher gehen davon aus, dass diese Unbeschwertheit, hier mit neuen Situationen umzugehen, diese Unbeschwertheit mit den Ideen anderer umzugehen, ein wesentliches Merkmal ist, auch Kreativität, neue Ideen zuzulassen. Was ist nun Kreativität? Heinz Schuler von der Universität Hohenheim hat in einem Interview gesagt, kreative Leistungen zeichnen sich stets durch neuartige und nützliche Lösung von Problemen aus. Neuartig ist klar, durch kreative kreative Prozesse entstehen einfach Dinge, die vorher noch nicht da waren. Für mich ist einer der Kernpunkte das Wort nützlich. Nützlich klingt irgendwie so pragmatisch. Und da habe ich mir gedacht, sollte ein bisschen eine Erklärung da sein. Kreativitätsforscher unterscheiden vier Bereiche, in denen kreative Leistungen besonders zum Tragen kommen. Das ist die Wissenschaft, das ist die Kunst, die Technologie und die Politik. Die Ziele dieser einzelnen Bereiche sind bei der Wissenschaft die Wahrheit, bei der Kunst die Schönheit, bei der Technologie die Nutzbarkeit und bei der Politik die Tugendhaftigkeit, die auf ethischen Ausprägungen und Grundsätzen beruht. Und wenn eine Leistung als nützlich betrachtet werden kann, dann steht das Ziel nicht im Widerspruch zu dem Bereich. Das heißt, eine kreative Leistung, die nicht wahr ist, kann im Bereich der Wissenschaft nicht nutzbringend sein. Und eine Handlung, die nicht schön ist, hat im Bereich der Kunst keinen Anspruch, als kreativ bezeichnet zu werden. Die Frage stellt sich nun, ist kreatives Handeln eigentlich nur auf eine ausgewählte Gruppe von Menschen beschränkt oder ist in jedem von uns ein bestimmtes Maß an schöpferischer Kraft vorhanden? Sigmund Freud hat 1908 das so formuliert, dass jedes spielende Kind sich wie ein Dichter bestimmt, indem es seine eigene Welt erschafft. Das heißt, jedes Kind ist der Designer seiner eigenen Umwelt. Das heißt auch, dass in jedem Menschen diese schöpferische Kraft, dieses schöpferische Potenzial zu finden, aber auch zu fördern ist. Die schlechte Botschaft, die uns Kreativitätsforscher aus dem heutigen Wissensstand mitteilen, ist, dass man aus einem unkreativen Menschen keinen kreativen Menschen machen kann. Allerdings gibt es Szenarien, die den Schöpfungsgeist fördern. Man kann Umgebungen schaffen, die es leichter machen, kreative Leistungen in welcher Ausprägung auch immer umzusetzen. Und solche Landschaften, in denen kreative Leistungen möglich sind, können beispielsweise solche sein, die Michael Wagner auch schon erwähnt hat, indem man einfach Fragen stellen kann, indem Kritik ganz einfach in einer bestimmten Form wertschätzend formuliert wird und nicht abwertend formuliert wird, indem man auch eigene Ideen, so verrückt sie auch sein mögen, darstellen kann und ausleben kann. Aber es gibt auch die Möglichkeit, in diesen Umgebungen, in diesen Wohlfühlinseln, und Sie haben das ja auch bei Ihrem Nachbar Kunstwerk festgestellt. Wenn man sich wohlfühlt, wenn man Vertrauen hat in der Umgebung, dann fällt ihnen Verschiedenes leichter. In den Klassenräumen sollte das auch Einzug halten. Und genau dieses Konzept hält auch Einzug bei diversen Firmen. Zum Beispiel, dieses Foto ist aus Google Schweiz. Google Schweiz, dieses Unternehmen, hat Besprechungszimmer als Gondeln eingerichtet, wo Kleinmeetings stattfinden können, um einfach diesen spielerischen Charakter, dieses Loslösen vom strengen, ökonomisch orientierten Alltag zu modifizieren. Das ist die Plüschbank von der Gondel von Google Schweiz, wo die Köpfe zusammenkommen und hier neue Ideen ausknobeln. Auch Pixar Studios, die Sie alle kennen durch die diversen 3D-Animationsfilme, haben solche Symbole in ihren Kreativwerkstätten. Da sitzen die Designer in Hütten, um einerseits die Möglichkeit des Rückzugs zu haben, aber andererseits auch in gemütlicher, anderer Atmosphäre hier agieren und arbeiten zu können. Wichtiger Punkt für mich ist also, Wohlfühlatmosphäre schaffen, um die Möglichkeit kreativen Schaffens anzubieten. Nächster Punkt wäre, aufgrund der evolutionsbiologischen Geschichte des Menschen ist es sehr notwendig gewesen und Erwachsene tun das pausenlos, also ich beobachte mich zumindest immer dabei, Schachteln und Kategorien zu bilden. Immer dann, wenn auf mich ein neues Erlebnis eintrifft, denke ich mir, oh Gott, das passt wieder genau dorthin, typisch. Dieses Kategorienbilden ist natürlich ziemlich wichtig gewesen, denn wenn jetzt irgendein sich auf der freien Wildbahn befindlicher Mensch, also ein gestreiftes Tier gesehen hat, hat er entscheiden müssen, ob das ein Tiger oder ein Zebra ist. Ist Gefahr da oder ist keine Gefahr da? Dieses Kategoriebilden ist aber ein Nachteil in Bezug auf das Finden kreativer neuer Prozesse. Verspielt zu sein heißt, das Denken in Kategorien aufzugeben. Und damit wir uns das vielleicht ein bisschen anschauen können, habe ich noch ein zweites Experiment mit Ihnen vor. Christian, bitte zücke wieder deine Uhr. Sie haben in den Tagungsmappen ein Blatt eingelegt, auf dem 30 Kreise zu finden sind. 30 Kreise vorgedruckt sind. Haben Sie das gefunden? 30 Kreise? Okay. Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Und in dieser einen Minute sollen Sie aus diesen 30 Kreisen so viele Objekte machen, wie Sie können. Sie können in die Kreise hineinzeichnen, zum Beispiel einen Fußball draus machen. Ja, diesen Tipp gebe ich Ihnen. Sie können auch Kreise zusammenfassen, wie auch immer. Es geht nicht um die Qualität, es geht um die Quantität. Achtung, fertig, los! Wie schaut es mit der Zeit aus, Christian?
Dreißig. Zwanzig. Zehn. 5. Stopp.
Und wie ist es Ihnen gegangen? Wer hat einen Kreis zusammengebracht? Niemand? Einen? Alle? 5? 5 Kreise? Mehr als 5? 10? Hey, sehr cool. Ja? Vielleicht irgendwer alle 30? Sehr gut, super. Ja, eine Möglichkeit eines Probanden hier mit diesen Kreisen etwas zu machen, Abwandlungen von Gesichtern beispielsweise zu machen, also Kategorien irgendwie in einer Form auch zu machen, aber auch Verbindungen wie zum Beispiel das Fahrrad oder die Ampel oder die Augengläser hier umzusetzen. Okay? Bitte? Eine Minute. Und das Wesentliche dran ist, dass wenn man Ideen hat, diese nicht überarbeitet werden dürfen. Viele Erwachsene, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt an sich selber beobachtet haben, haben, wenn Sie die Idee haben, eine Idee haben, versuchen Sie, diese Idee so fein wie möglich auszufeilen, sie zu korrigieren, um sie möglichst plastisch und realistisch ausschauen zu lassen. Und in diesem Zusammenhang hat der Walt Disney, der ja ein sehr kreativer Geist gewesen ist, hier einen Satz gesagt: If you can dream it, you can do it. Yes, we can. Ja? Aber er hat es unter einem anderen Zusammenhang gesagt. Denn er hat gesagt, kreatives Denken will er in der sogenannten Walt Disney Strategie, ich weiß nicht, ob Sie NLP-affin sind, die NLPler, die setzen das um. Es gibt ein Rollenspiel, das Walt Disney kreiert hat, und er hat drei Personen kreiert: den Träumer, der ohne Grenzen Fantasien entwickelt, den Realisten, der aus der Perspektive der richtigen Welt draufschaut, und dann den Kritiker, der aus einer Metaposition beide Positionen betrachtet und hier dann letztendlich den Ausschlag darauf gibt, inwieweit ein Produkt, inwieweit eine Idee dann tatsächlich realisierungswürdig ist. Es scheint so zu sein, dass Kreativität und Intelligenz in hohem Maße zusammenhängen. Das heißt, kreative Menschen haben auch ein relativ hohes Intelligenzpotenzial. Allerdings heißt das nicht, dass höchst intelligente Menschen auch höchst kreativ sind, und vice versa heißt es nicht, dass höchst kreative Menschen auch höchst intelligent sind. Das heißt es nicht. Denn die intelligenten Leute haben ganz andere Strategien, an die Lösung von Problemen heranzugehen. Und die Wissenschaft nennt man, sie denken konvergent. Das heißt, ganz analytisch, Schritt für Schritt, nähern sich die hochintelligenten Menschen einer Lösung. Die Kreativität benötigt aber divergentes Denken. Und die divergenten Denkmodelle werden von den Kreativitätsforschern in drei Dimensionen gesehen. Und zwar die Flüssigkeit, das haben wir gerade gemacht, die Gabe in kurzer Zeit eine große Anzahl von Ideen zu erzeugen. In der kognitiven Flexibilität, Probleme auf unterschiedliche Art zu lösen. Ein Beispiel könnte sein, was kann man alles mit einer Zeitung machen? Also ich nehme an, dass viele von Ihnen die Antwort wissen: Eine Zeitung kann man lesen. Eine Zeitung kann man auch zusammenfalten, und eine Zeitung kann man dann, wenn es nicht mehr aktuell ist, in den Mistkübel hauen. Kreativere Geister würden sagen, ich kann zum Beispiel aus einer Zeitung einen anonymen Brief machen, weil ich kann da Buchstaben oder Wörter ausschneiden. Oder andere würden sagen, ich kann natürlich so einen Papierhut falten und kann ihn mir auch aufsetzen. Ja? Also diese unterschiedlichen Lösungsmodelle, die man mit einem Objekt machen kann, das ist ein Ding der Kreativität oder ein Indiz für Kreativität. Und das dritte ist die Originalität, das heißt, ausgefallene, überraschende Ideen zu entwickeln, auf die andere nicht kommen. Ein typisches Beispiel aus der Kreativitätsforschung ist: Stellen Sie sich vor, Menschen hätten zwei Daumen, natürlich an einer Hand. Ja? Oder stellen Sie sich vor, Sie schrumpfen, sind auf dem Fußboden und Sie wissen, in einer Minute kommt der Staubsauger. Ja? Also all diese Modelle, es gibt ja da auch Filme, die das behandeln, mit Rasenmäher und so weiter, gibt es alles. Aber diese Szenarien werden Probanden gestellt, und die müssen halt dann adäquat reagieren. Und aufgrund dieses Feedbacks kann man dann entscheiden, ob ein bestimmtes kreatives Potenzial vorliegt oder nicht. Der Christian hat mich ermahnt in der Zeit hier. Darum lasse ich das eine aus und möchte mich, weil wir uns mit Digital Game-Based Learning in irgendeiner Form auch beschäftigen, auf drei Studien verweisen, die in jüngerer Vergangenheit Kreativität und digitales Spiel verglichen haben. Möchte aber natürlich auch sagen, dass alle Studien, die sich mit Medienwirkung beschäftigen, natürlich unter dem nötigen theoretischen Respekt und mit einer Kritik natürlich angesehen werden müssen, weil natürlich unterschiedliche Untersuchungsdesigns auch zu unterschiedlichen Forschungsergebnissen führen können. Nichtsdestotrotz finde ich aber diese drei Studien, die ich kurz präsentieren möchte, sehr interessant. Die Studie 1 wurde von Michaela Ott und Francesco Pozzi von der Universität Genua entwickelt und war eine dreijährige Feldstudie zum Thema Digital Games and Creativity und wurde veröffentlicht im Journal Behavior and Information Technology im Jahr 2011. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass Computerspiele kreatives Potenzial bei Kindern im Bereich der Entwicklung von Problemlösungsstrategien fordern. Und zwar wurden die Spiele wurden Spiele ausgewählt, die genau diese Problemlösungsstrategien forciert haben. Wichtig ist, naheliegend ist, würde ich einmal sagen, dass natürlich je öfter man ein Spiel spielt, desto besser wird man normalerweise drin. Also wenn ich mit FIFA Soccer beispielsweise anfange zu spielen, dann verliere ich am Anfang auch gegen die österreichische Nationalmannschaft. Wenn ich dann öfter spiele, gewinne ich dann gegen die österreichische Nationalmannschaft. Aber das Entscheidende war die Transferierbarkeit dieser Problemlösungsstrategien auf andere Spielarten. Die Studie 2 wurde von einem Forscherteam unter der Leitung von Linda Jackson von der Michigan State University ins Leben gerufen, veröffentlicht auch im Jahr 2011 im Wissenschaftsjournal Computers in Human Behavior. Und dieses Team hat untersucht, ob es eine Beziehung gibt zwischen der Verwendung neuer Technologien, also Smartphones, Computer, Internet und auch Computerspiele und der Entwicklung kreativen Potenzials. Und das Ergebnis war, dass nicht die Devices und die flexible Auswahl von Möglichkeiten, die man auf diesen Devices zur Verfügung hat, einen messbaren Effekt auf Kreativitätsleistungen von Burschen und Mädchen haben, sondern ausschließlich bei denen oder bei der Gruppe, die eben intensiv mit Computerspielen agiert haben. Und zwar vielleicht noch im Detail, die Testung wurde mit einer Gruppe von 491 12-jährigen Kindern durchgeführt und die Auswertung dieser Studie wurde mit dem sogenannten Torrance Test of Creativity gemessen. Und zwar dieser Torrance Test of Creativity legt Linien, geschwungene Shapes und Haken vor. Und der Auftrag des Forscherteams war eben, diese Linien und Shapes zu einem ansprechenden, ausdrucksvollen Bild zu vervollständigen, anschließend zu diesem ausdrucksvollen Bild einen Titel zu finden und dann noch eine Geschichte drüber zu schreiben. Ich weiß nicht, ob Sprachenlehrer da im Haus sind, aber Digital Storytelling ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, hier das umzusetzen. Das ist ein Torrance Test of Creative Thinking, der mit Erwachsenen gemacht wird. Also das könnte man beispielsweise als Ausgangspunkt nehmen, um jetzt ein Bild daraus zu machen und Dinge eben zu vervollständigen. Interessant war, dass diese Kreativitätssteigerung nicht abhängig davon war, welche Spielgenre gespielt worden ist. Also es gab hier zur Auswahl Gewaltspiele, wie zum Beispiel Half-Life 2, dann gab es auch Solitaire, es gab Need for Speed, The Legend of Zelda, NFL, Football, also unterschiedliche Spiele. Die Burschen haben sich zwar eher diesen Gewaltspielen zugewendet und auch den Sportspielen, während die Mädchen sich eher auf interaktive Spiele, also Mensch-Mensch oder Mensch-Maschine konzentriert haben. Das Ergebnis der Kreativitätsleistung war aber vergleichbar hoch, egal welches Geschlecht und welches Spiel gespielt worden ist. Die dritte und letzte Untersuchung, die ich sehr interessant finde, vom Untersuchungsansatz und vom Untersuchungsdesign her, behandelt diese First-Person-Shooter-Games. Und zwar normalerweise wird in diesen First-Person-Shooter-Games eher das Negative untersucht. Wir haben es eh schon auch heute gehört, wie gewalttätig werden dann Kinder, wenn sie dann 3 Stunden spielen, 5 Stunden spielen, gibt es Langzeitschäden und so weiter. Und diese Studie beschäftigt sich aber mit dem positiven Aspekt. Und zwar, die Forscher wollten herausfinden, in der Beobachtung der Probanden haben sie gesagt, Spieler in diesen First-Person-Shooter-Games sind total konzentriert. Die sind so enorm gefesselt und müssen so schnell reagieren und in den unterschiedlichen Phasen des Spiels auch unterschiedliche Tasks lösen. Da muss es doch sein oder kann es sein, dass hier die Fähigkeit entwickelt werden, für Strategien auch in komplexen Alltagsumgebungen zu reagieren. Und diese Untersuchung wurde von Lorenza Colsatto, die ist an der Leiden-Universität in Holland, in Verbindung mit anderen Wissenschaftlern von der Universität Amsterdam gemacht. Im Journal Frontiers in Psychology im April 2010 veröffentlicht. Und die kommen zum Ergebnis, dass die kognitive Flexibilität, und diese ist ja auch eine entscheidende Maßnahme bei, zur Förderung kreativen Verhaltens oder Handelns, diese kognitive Flexibilität wird erhöht und die Multitasking-Fähigkeiten von Nicht-First-Person-Shooter-Gamern wird stärker gefördert, also Leute, die keine Ahnung davon haben, als die, die ohnehin schon ein bestimmtes Level erreicht haben. Und der Transfer wäre eben auch nicht nur jetzt bei Kindern gegeben, sondern sie hoffen auch, dass man, wenn man ähnliche Dinge identifizieren kann, die diese Flexibilität fördern, dass das auch in älteren Menschen älteren Menschen hilft, kognitiv flexibel zu bleiben bis ins hohe Alter. Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass Spielen ganz wichtig ist und dass Spiele in den vertrauten Umgebungen, die wir in unseren Klassenzimmern erzeugen, eine wesentliche Position haben muss. Fakt ist, dass Spielen nach Regeln funktioniert und dass diese Regeln eingehalten werden müssen, damit Spiel auch zu einem angenehmen Erfolg für alle Mitspieler wird, denn wer schummelt, das passt halt überhaupt nicht. Aber bedacht muss auch werden, nicht nur wie gespielt wird, sondern auch wann gespielt wird. Und das Design des Unterrichts ist total wichtig. Und der Michi Wagner hat in einem Pausengespräch vorher gesagt, das Lerndesign ist wichtig und das unterschreibe ich vollständig. Denn es geht darum, hier den Unterricht auch so zu modifizieren oder so zu gestalten, dass die Phasen von konvergentem Denken, das heißt das strategisch-analytische, sehr kognitiv orientierte Denken, mit dem divergenten Denken in einer sehr guten Balance sind. Ich habe den Verdacht, dass das nicht immer in unseren Klassenzimmern ist. Ich habe den Verdacht, dass ab der Primarstufe das immer weniger wird, dass immer mehr in die kognitive Schiene geschwenkt wird. Und dabei geht es aber nicht zu sagen, jetzt sind wir mal kognitiv und in 5 Minuten sind wir kreativ, denn das funktioniert überhaupt nicht. Denn die Subjekte sind verschieden, mit denen wir arbeiten, die Situationen sind verschieden, sondern es geht darum, eine Balance zu finden. Und es ist auch so, dass dieses divergente und konvergente Denken nicht entweder oder sind, sondern ich denke, dass es ein Und ist. Und dass man die Situationen verschränken muss. Und dafür brauchen wir Lerndesigner. Danke.
Herzlichen Dank, Gerhard Scheidel.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.